Heute geht es um das Thema User Stories und vielleicht noch ein bisschen mehr ins Detail beim Thema Akzeptanzkriterien. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast, dem Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität in deinem Unternehmen erfolgreich implementierst, der dir als Scrum Master, Agile Coach all das an die Hand gibt, was du dazu brauchst. So, an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße an den Jack, das ist ein bisschen der Binge-Hörer. Gibt die Binge-Watcher und es gibt die Binge-Hörer, na Jack, der sich innerhalb von kürzester Zeit, keine Ahnung, wie viele Podcast-Folgen reingezwitschert hat von mir. Und wir haben gestern, meine ich, telefoniert und da habe ich ihn ganz spontan gefragt, Jack, der ist Teil meiner Scrum Master Journey, ich nehme jetzt gleich einen Podcast auf, hast du eine Idee für ein Thema? Und er meinte, ja, er hätte da gerade so ein Thema Akzeptanzkriterien. Und er hätte eine Frage bekommen, sind Akzeptanzkriterien nicht einfach am Ende nur To-Dos? Da werde ich gleich drauf eingehen, war auf jeden Fall für mich der Anker, so ein bisschen daraus eine Podcast-Folge zu machen heute. Und klar, wenn du eine Frage hast und sagst, boah, ich möchte auch mal gern, dass der Marc was beantwortet, immer. Ja, also hau eine E-Mail raus, stell mir eine Frage, muss nicht direkt zum Thema Scrum Master sein, kann ganz allgemein zum Thema Agilität sein. Oder du hast ein spannendes Thema entdeckt in letzter Zeit und dachtest dir, das finde ich interessant, kann der Marc mal kurz zusammenfassen, um was es da eigentlich geht bei diesem neuen Trend, neuer Methode, was auch immer. Mache ich dann sehr gerne. Und spannenderweise habe ich mich sogar in letzter Zeit wieder mal so ein bisschen mit dem Thema User Stories beschäftigt und wurde ein bisschen getriggert von, ich glaube sogar von zwei Posts von recht bekannten Product-Owner-Spezialisten. Liebe Grüße hier an Tim Klein und auch an Heiko Stapf. Ich glaube, die hatten beide auf LinkedIn letztens Posts zu dem Thema. Und auch Heiko Stapf hat eben zum User-Story, ein User-Story-Format, einen LinkedIn-Post gemacht. Und habe ich drunter geschrieben, weil, mein, das sind die Experten für Product-Ownership. Gibt es da nicht mittlerweile was Besseres, was anderes, was Tolleres, was Moderneres? Keine Ahnung. Und in der Diskussion kam dann tatsächlich raus, naja, wie mit allem im Agilen, am Ende kommt es ja nicht auf das Tool drauf an oder auf die Methode, sondern wie man sie nachher umsetzt. Und ja, User Stories sind immer noch das Format, zu dem man gerne greift. Wer es nicht weiß, das Thema User Stories und das Format daher kommt ja aus Extreme Programming, also hier Kent Beck und Konsorten, da wollte ich auch nochmal eine Folge zu machen. Gut, dass ich gerade nochmal dran denke, muss ich vielleicht mal aufschreiben irgendwo. Also hier Kent Beck und Konsorten haben damals das User Story Format erfunden. Ich glaube damals noch irgendwie ein bisschen kürzer mit als Nutzer möchte ich, ohne dieses Wozu hinten dran, das wurde dann später hinzugefügt. Wer aber da genau wissen möchte, wann da was, wie, wo dazugekommen ist, gerne nochmal auf LinkedIn gucken. Heiko Stapf hat letztens was zu gepostet, ein bisschen was zur Historie erzählt, zu User Stories. Aber dieses Format an sich ist immer noch gültig. Also es gibt ja auch hier die berühmten drei Cs, C wie Caesar, ne? Das erste ist diese Karte, also Karte auf Englisch, weil man früher wirklich tatsächlich gesagt hat, eine User Story muss auf Moderationskarte passen. Das heißt, man hatte tatsächlich, man sieht, ich mache schon eine Weile, früher Moderationskärtchen, auf der Vorderseite stand dann eben der berühmte User Story Satz drauf, keine Ahnung, als Systemadministrator möchte ich gern einen neuen Nutzer anlegen können, sodass er Zugriff aufs System bekommt, zum Beispiel. Ja, und diesen Satz packt man auf die erste Seite. Was kann man da schon alles falsch machen? Also, erster Fehler oder erstes Problem ist, dass dieser als Nutzer viel zu unspezifisch definiert wird. Also schau bitte drauf, wenn du User Stories definierst, wen haben wir denn eigentlich alles, der unser System am Ende bedienen möchte? Gibt es im Backend vielleicht Personen, vielleicht auch nochmal Unterscheidungen, verschiedene Rollen? Gibt es im Frontend vielleicht nochmal andere Leute, was ich den Vielbucher, wenn du von einer Bahn-App sprichst beispielsweise, oder den Gelegenheitsbahnfahrer, wie noch immer, dass man so ein bisschen Unterscheidungen macht, dass man nicht einfach nur irgendwie diesen ersten Teil als, einfach hinschreibt, als Nutzer, als Benutzer, als App-Nutzer oder sonst irgendwas, weil es eben nicht gut genug ist, um zu beschreiben oder um zu verstehen, was die Intention dieser Person eigentlich ist, die nachher die Software benutzt. Also schau da, dass du da, oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen, so spezifisch wie möglich bist. Wenn mein Gehirn schon spezifisch im Kopf hat und es so vor, passieren lustige Sachen. Also so spezifisch wie möglich definierst. Dann eben als nächstes beschreibst, was du haben möchtest. Und auch hier ganz wichtig, auch meistens auch wieder darauf gemacht wird, packe in dieses Was, also was das Feature sein soll, bitte nicht zu viel Wie rein. Am besten gar kein Wie. Ja, also in der User Story hat dieses Wie erstmal im ersten Schritt erstmal nichts verloren, sondern du beschreibst erstmal nur, was du haben möchtest. Ich möchte einen neuen Nutzer anlegen können. Ich möchte einen Nutzer aktualisieren können. Ich möchte ihn löschen können. Keine Ahnung. Dass du ganz und versuchst auch so klein wie möglich zu definieren, wenn es nicht gerade eine Epic ist. Bei Epic wäre dann eher sowas, als Administrator brauche ich ein User-Management, um meine Nutzer zu verwalten oder sowas in der Art. Also schöne, kleine, schnucklige User-Story. Auch da gibt es ein schönes Akronym von Mike Cohn, Invest heißt das Ganze, wo er gesagt hat, es muss independent sein, negotiable, was haben wir noch, V, valuable muss es sein, estimatable, small und testable, das sind genau dieses Akronym Invest. Wenn du es nicht kennst, gerne mal nachschlagen. Und da sieht man eben auch schon, es sollte klein sein, es sollte testbar sein, man sollte es auch nochmal diskutieren können, komme ich da nochmal drauf zu. Und dann hast du im Prinzip auch nochmal diese Funktion kurz und knackig beschrieben. Ich sehe ganz oft solche User Stories wie, als Benutzer möchte ich einen Nutzer anlegen, indem ich ein Feld ausfülle für Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und dann drücke ich auf den Knopf und dann, das hat alles nichts in diesem User Story Format verloren. Sondern das sollte immer kurz und knackig beschreiben, was ich haben will und so gut wie gar nichts, wie das Ganze passieren sollte. So, und dann kommt der letzte Teil, auch sehr schön, das Wozu. Also wozu mache ich das Ganze? Soll dabei helfen, die Intention des Nutzers besser zu verstehen, soll aber auch eben helfen, dem Entwickler so ein bisschen mehr Kontext zu geben, was geht's hier eigentlich. Und auch da tut man sich manchmal sehr leicht, indem man einfach irgendwie so ein fadenscheiniges Wozu da irgendwie reinknallt. Und keine Ahnung, ich könnte zum Beispiel sagen, als Administrator möchte ich einen neuen Nutzer anlegen, weil ich einen neuen Nutzer auf dem Schreibtisch liegen habe. Ja, okay, schon. Aber wozu muss ich den Nutzer denn anlegen? Und dann kann man quasi mit weiteren Wozu- oder Warum-Fragen tiefer einsteigen, um zum wahren Wozu zu kommen. Weil im Endeffekt muss ich diesen neuen Nutzer anlegen, damit ich ihm später, keine Ahnung, irgendwelche Zugangsrechte geben kann oder überhaupt Zugriff auf das System geben kann. Also habe ich da vielleicht ganz klar ein System. Oder ich lege einen neuen Nutzer an, damit er sein E-Mail-Konto bekommt in der Firma. Also dieses Wozu auch da nicht so leicht von alleine lassen, auch dein Produkt auch nicht von alleine lassen oder deinen Kunden, sondern wirklich ganz genau definieren, was das Wozu dahinter ist. Was eben dabei helfen kann, dieses Wozu vielleicht auch schneller zu finden, ist, wenn man solche Tools nutzt wie User Story Mapping. Hatte ich auch erst letztens im Podcast ganz kurz mal angerissen. Schönes Buch von Jeff Patton, der so ein bisschen beschreibt, wie man mit User Story Mapping quasi auch User Stories sozusagen nach und nach herausfinden kann. Und hier eben ganz, ganz wichtig, mal diesen User Flow zu beschreiben. Also welches Problem hat der Kunde denn aktuell oder der Nutzer zukünftig? Wie löst das denn heute? Und dann überlegen, wie kann ich mit der Applikation ihm irgendwas geben, damit es eben gut funktioniert. Und dann habe ich nämlich automatisch oben schon den User Flow und weiß meistens auch schon, wozu ich das Ganze mache. Also solche User Story Maps können unglaublich dabei helfen, das Wozu besser zu definieren. Also man sieht, es ist ein einfaches Format, das kann ich innerhalb von 2 Sekunden ausfüllen oder aber ich mache mal bei jedem dieser Punkte wirklich nochmal Gedanken. Also nochmal zusammengefasst, Nutzer, na, wer ist es denn tatsächlich? Sei es so spezifisch wie möglich, wenn ihr Personas habt, dann super, dann nehmt Personas beispielsweise. Dann die Funktion des Feature, ganz, ganz wichtig, hier beim Was zu bleiben, nicht so sehr das Wie zu beschreiben. Da gibt es andere Möglichkeiten zu, da komme ich gleich drauf. Also auch da so präzise wie möglich und beim Wozu eben auch nicht einfach irgendwie einen fadenscheinigen Grund hinschreiben, damit das Format, dieses Template ausgefüllt ist, sondern eben, dass man auch wirklich das genaue Wozu beschreibt, das genaue Problem, die genaue Intention des Nutzers beschreibt und nicht einfach irgendwas, Hauptsache das Ding ist gefüllt. Und das ist nämlich auch das Hauptproblem bei diesem Template, bei einem User Story Template, dass man halt irgendwie einfach blind dieses Template füllt und nicht diese 3 Elemente nutzt, um darüber zu diskutieren, weil es gibt den schönen Spruch, eine User Story is a promise for a conversation. Ja, also ein Versprechen, sich darüber zu unterhalten. Eine User Story ist eben nicht in Stein gemeißelt. Der Product-Owner hat es geschrieben, schmeißt über den Zaun, ihr müsst es implementieren. Nein. Es geht darum, auch eine User Story dann in die Hand zu nehmen, sie gemeinsam mal anzuschauen und wirklich die drei Punkte zu diskutieren, nochmal auseinanderzunehmen und sicherzustellen, dass alle das Gleiche darunter verstehen. Dann hätten wir jetzt quasi diesen Card-Teil C erschlagen. Das zweite T ist tatsächlich Conversation. Haben wir es gerade schon erklärt, wäre das zweite C. Und das dritte C wäre das Commitment. Und dieses Commitment ist dann nämlich die Akzeptanzkriterien. Wobei man es mittlerweile ein bisschen weiter fassen könnte. Für mich umfasst es auch solche Sachen wie ein Wireframe vielleicht von UI UX, die schon ein bisschen beschrieben haben, wie das Ganze aussehen sollte. Vielleicht habe ich sogar schon Design fertig, vielleicht habe ich schon irgendwelche Images fertig, die ich da eben anwenden, benutzen kann. Vielleicht gibt es sogar schon ein Grundgerüst, was schon implementiert worden ist. Vielleicht gibt es eine PowerPoint mit irgendwelchen Infos, die da zur Funktion beschrieben worden sind. Also auch das kann Teil der Akzeptanzkriterien sein. In den Akzeptanzkriterien finde ich auch mal so schön, wenn man sowas hinschreibt wie, okay, wo ist passiert es eine Applikation? Also was ist quasi die Vorbedingung, was passieren muss? Keine Ahnung, ich habe mich eingeloggt, ich habe die Maske sowieso geöffnet und jetzt kommt quasi, was dann passieren soll. Dann beschreibe ich quasi, was passieren soll und beschreibe auch, was das Endergebnis sein soll. Also das ist auch eine Möglichkeit, so eine User Story nochmal richtig schön akzeptanzkriterienmäßig sauer zu beschreiben. Also wo befinde ich mich eigentlich gerade in der Applikation? Was sind die Vorbedingungen, um dahin zu kommen? Und dann eigentlich die Funktion an sich und dann auch das Ergebnis noch beschreiben. Was muss am Ende, wenn die Funktion ausgeführt worden ist, was ist das Ergebnis? Ja, kriege ich nochmal eine Message, liegen die Daten in der Datenbank? Und da habe ich quasi dann die Möglichkeit, wirklich genaue Akzeptanzkriterien dann eben mit hinten dran zu packen, bei den einzelnen Punkten. Also wenn man zum Beispiel spricht über, okay, ich brauche ein Eingabefeld für Vorname, für Nachname, für E-Mail-Adresse. Die Zeichenlänge muss mindestens 3 sein, maximal 25, was weiß ich. Ich würde bei Namen ein bisschen aufpassen, irgendwelche Zeichen zu limitieren. Es gibt Menschen mit sehr langen Namen, die vielleicht nicht in unserem Kulturraum leben in Deutschland, aber geh mal nach Finnland, da haben die Nachnamen, da kommst du gar nicht hinterher. Oder Indien oder sowas. Also oft scheitern Applikationen dann daran, weil man immer in seinem eigenen Kulturraum gedacht hat. Solche Sachen, man kann dann eben schreiben, was passiert, wenn ich wo draufklicke und was muss dann angezeigt werden, was ist vielleicht die Folgefunktion, die dann ausgeführt werden soll, dass man eben auch da Abhängigkeiten eventuell definiert und eben solche Akzeptanzkriterien sind im besten Falle so ein bisschen so eine Checkliste, wo man nachher durchgehen kann, als Entwickler habe ich. Deswegen, Frage vom Jack war ja, sind Akzeptanzkriterien am Ende nichts anderes wie eine To-Do-Liste? Teilweise nein. Natürlich kann ich sagen, hier, guck mal, ich habe ein Vornamenfeld, ein Nachnamenfeld, ein E-Mail-Feld, check, habe ich erledigt. Zeichenlänge ist so und so groß, okay, habe ich auch erledigt. Also man kann sicherlich teilweise die Akzeptanzkriterien in To-Dos übersetzen, zum Beispiel im Sprint-Planning später, um dann irgendwelche Subtasks zu definieren. Wobei kaum jemand wahrscheinlich einen Subtask machen wird, wie ein Subtask für Vornamenfeld, ein Subtask für Nachnamenfeld, sondern wahrscheinlich eher so für, dass ich sämtliche Eingabefelder einmal implementiere. Ich meine, ich habe auch schon Software geschrieben, das ist nichts, was unglaublich lange dauert. Deswegen, ja, sicherlich sind Akzeptanzkriterien auch irgendeine Art von To-Do, ist aber mehr eine Checkliste. Mehr im Sinne von, habe ich alles erfüllt, was ich erfüllen soll? Jetzt habe ich es implementiert, dann checke ich nur mit den Akzeptanzkriterien nochmal nach, okay, wie viele Zeichen kann ich eingeben? Was passiert, wenn ich vergessen habe, eine E-Mail-Adresse einzutragen? Wird es dann rot umrandet? Oder, keine Ahnung, wenn der Nutzer bereits in der Datenbank drin ist, kriege ich dann irgendwo eine Info? Solche Sachen beispielsweise, die dann eben tatsächlich sauber in Akzeptanzkriterien beschrieben ist. Und eben diese Akzeptanzkriterien sind auch hier wieder a promise for a conversation, also das Versprechen, sich zu unterhalten. Das heißt, auch hier nutze ich wieder zum Beispiel das Sprint-Planning, um die User Stories auseinanderzunehmen und gegebenenfalls auch zu ergänzen, wenn ich im Planning feststelle, oder war eine spannende Frage, stimmt, da habe ich denn eine geile Antwort als Product Owner, packe ich mal noch in die Akzeptanzkriterien mit rein. Ja, und von dem her kann man sicherlich manche Dinge direkt aus den Akzeptanzkriterien übertragen in To-Dos und manche Dinge eben dann wieder eher nicht. Also gerade wenn ich so Vorbedingungen habe, Wireframes habe und solche Sachen, aber ich kann mir natürlich, im Endeffekt weiß ich, das ist mein Zielbild. Genau, vielleicht könnte man es als Zielbild beschreiben. Ich habe mein Zielbild und dann überlege ich mir im Sprint Planning, habe ich auch schon mal erklärt gehabt, was mein Plan ist, um dieses Zielbild zu erreichen. Also was sind die einzelnen Schritte, die ich eigentlich machen muss, um diese Akzeptanzkriterien erfüllen zu können. Genau. Soweit, so gut. Also User Stories ist durchaus immer noch State of the Art. Wie mit allem, auch bei anderen Formaten, Dailies und weiß ich, was alles so passiert, haben wir ja auch schon eine Podcast-Folge zu machen, sieht es aber alles erstmal sehr, sehr einfach aus. Aber der Teufel liegt wie immer im Detail. Also, ne, du kannst, keine Ahnung, der Person einen Hammer in die Hand drücken und sagst, es ist der beste Zimmermannshammer, den du kennst, den es gibt. Damit kannst du hervorragend 10 cm lange Nägel ins Gebälk hauen. Ja, wenn du aber nicht weißt, wie du das Ding bedienen musst, tust du dich wahrscheinlich trotzdem ziemlich schwer, haust dir auf die Finger, der Nagel ist schief und krumm oder der Nagel ist nicht so im Holz, wie er dran sein sollte oder du schwingst den Hammer halt doch nicht so, wie man optimalerweise schwingt, damit es, keine Ahnung, den besten Effekt auf den Nagel hat zum Beispiel. So ist mit User Stories eben auch. Es ist ja erstmal ein Tool, ein Template, das man nutzen kann, aber man muss halt eben lernen, dieses Template auch wirklich vernünftig zu füllen. Und ich sehe es auch immer, wenn ich meine Trainings mache, wenn wir über User Story Format sprechen, wie Leute sich manchmal echt schwer tun, dieses Format sauber zu füllen. Ja, und wie ich dann eben durch Nachfragen die Leute dann eben feststellen, oh, da habe ich tatsächlich noch irgendwas übersehen oder muss noch mit rein. Und genau das will ich ja eigentlich haben, diese Konversation. Wie gesagt, User Story Mapping haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Super Format, um an User Stories zu arbeiten, um die zu erstellen, um erstmal eine Idee zu kriegen, welche brauche ich überhaupt, ist schon mal ein guter Startpunkt zu dem Thema. Sonst hoffe ich mal, dass der Jack auch zufrieden ist mit der Antwort auf diese Frage. Jack, kannst du mir gerne mal zurückmelden im nächsten Q&A von der Scrum Master Journey. Und dann passt das. Gut, auch das ist wiederum eins der vielen Dinge, die auch ein Scrum Master drauf haben sollte. Na, du bist natürlich kein Product Owner. Der Product Owner sollte natürlich der geilste Experte sein in dem Bereich. Aber du wirst halt ganz, ganz oft auf Product Owner treffen, die neu im Job sind, die es noch nie vorher gemacht haben, die an die Hand genommen werden müssen, denen man zeigen muss, wie sowas funktioniert. Das heißt, du bist auch gut beraten als Scrum Master, dich mit Product Owner Themen zu beschäftigen, weil du deinen Product Owner eventuell da erstmal reinführen musst in die ganze Thematik. Genau. Und wenn du jetzt jemand bist, der sagt, boah, Marc, ich sitze hier wieder mal allein als Scrum Master beim Unternehmen, ich habe hier keinen Ansprechpartner oder aber du hast das Gefühl, ich bin irgendwie der am weitesten ist mit der ganzen Thematik, die anderen haben noch gar nicht begriffen, was Agile eigentlich wirklich ist oder denkst schon lange drüber nach, ich hätte mal gern einen Austausch, ich hätte mal gern einen neutralen Blick auf meine Problematiken, ich würde mich mal gern mit 2, 3 Leuten austauschen über meine aktuelle Herausforderung, die ich vielleicht gerade in meinem Team, in meinem Unternehmen habe, dann könnte die Scrum Master Journey genau das Richtige für dich sein. Du hast dort die Möglichkeit, jederzeit deine Fragen zu stellen. Im MetaMost ist es so, du stellst eine Frage, kriegst innerhalb von 1-2 Stunden maximal erste Antworten, und zwar qualifizierte Antworten, Antworten, die du wirklich direkt nutzen, anwenden kannst. Du kannst aber auch mit jemandem telefonieren vielleicht, der dir das anbietet. Gibt es auch ganz oft, dass Leute anbieten, hey, ist vielleicht ein bisschen lang, um das hier runterzuschreiben, wir können gerne mal miteinander quatschen, Telefonat ausmachen, dann gibt es einen Austausch entsprechend. Oder du kommst halt in die Q&As einmal die Woche. Wir hatten letzte Woche wieder kollegiale Fallberatung, du gehst mit 3 anderen Leuten in den Breakout-Raum, du stellst dein Problem vor, lässt dich von anderen beraten. Oder kommst ins Ask Me Anything, stellst deine Frage, die ich dann beantworte, meistens auch in Kombination mit den anderen Teilnehmern. Oder aber du hast irgendein spannendes Thema, wo wir länger drüber diskutieren wollen und wir hatten letzten Tipps und Tricks fürs Daily, ganz banal. Jetzt haben wir am Donnerstag diese Woche das Thema hier schätzen und planen in agilen Projekten, wie sowas funktioniert. Da packen wir unglaublich viele Inhalte auf Miro-Boards, dass es persistiert ist, dass jeder nachher nochmal drauf gucken kann. Also du siehst, wenn du das Gefühl hast, du brauchst mal einen neuen, frischen Input, du brauchst mal einen frischen Blick, eine neutrale Perspektive, du brauchst einen Austausch mit Gleichgesinnten, mit leidenschaftlichen anderen Scrum-Mastern, Agile-Coaches, Agile-Mastern und möchtest dann vielleicht auch nach einem halben Jahr noch eine Zertifizierung machen zum Agile-Coach, dann ist die Scrum-Master-Journey genau das, was du brauchst. Mach einfach einen kurzen Termin mit mir aus, den Link findest du wie immer unter diesen Shownotes drunter. Am besten jetzt direkt Pause drücken, draufklicken, Termin raussuchen, der für dich passt. Hast meinen ganzen Kalender, kannst draufschauen. Und dann quatschen wir einfach mal unverbindlich, ob das schon das Richtige für dich ist. Prima. Ansonsten, ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Halt die Ohren steif. Bis nächste Woche. Der Marc.
Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.